Hi, hier ist Nadine von Graphing.de mit Folge Nummer 10. Heute ist der Rapper Jojo von der deutschen Post-Hardcore-Band Sperling zu Gast. Post-Hardcore-Deutschland? Ja, da muss man zwangsläufig gehen. Klingen die nicht alle gleich? Naja, nicht unbedingt, denn die Band Sperling sollte man genauso wenig unterschätzen wie den Vogel. Und warum, erfahrt ihr jetzt im Graphing.de-Podcast. Viel Spaß! Hi Jojo, hast du eigentlich Haustiere?
Ich habe keine Haustiere, nee. Ich habe nie welche gehabt.
Kannst du dir denken, warum ich diese Einstiegsfrage für dich gewählt habe?
Ich hoffe, es war ein Hinweis, ein kleiner.
Ein kleiner Hinweis, genau, auf den Bandnamen. Sperling heißt die Band, bei der du bist. Und genau. Irgendwie dachte ich auch, dass vielleicht jemand, der so eine Art von Texte schreibt und vorträgt, auf die Art, wie du es eben tust, dass der vielleicht auch sehr gut mit Lebewesen klarkommt, die einfach nicht seine Sprache sprechen. Also, dass du wahrscheinlich auch nonverbal gut kommunizieren kannst. Deswegen hätte mich nicht gewundert, wenn du jetzt 15 Haustiere gehabt hätte.
Ja, vielleicht wäre ich mit einem Haustier auch gut klargekommen. Mein Bruder, der hat eine Tierhaarallergie und deswegen kam es bei uns daheim irgendwie nie in Frage, uns einen Hund oder eine Katze anzuschaffen und deswegen habe ich da nie so den Zugang zu gehabt. Aber ja, wer weiß, vielleicht habe ich da einen guten Draht so eigentlich.
Ja, vielleicht solltest du es mal probieren.
Ja.
Ich habe es jetzt eben schon angedeutet, also du bist, ich sag jetzt mal Sänger, aber eigentlich stimmt das gar nicht so, du bist eigentlich der Rapper von der Band Sperling. Ihr werdet im nächsten Jahr 2021 im Januar eure dritte Veröffentlichung rausbringen. Das Album heißt Zweifel. Und wenn man sich's ganz einfach machen will, dann kann man sagen, es klingt so ein bisschen wie Fjord mit Casper, also eigentlich Post-Hardcore mit Rap. Und ihr habt fest ein Cello in der Band mit dabei. Wie beschreibst du selbst denn die Musik, wenn dich irgendjemand fragt?
Ja, eigentlich ziemlich ähnlich. Also es ist wie gesagt, damit sich die Leute halt ein bisschen an was orientieren können, sagen wir gerne, es hat so was von Heißkalt, es hat was von Fjord, bisschen Casper, bisschen Fabian Römer höre ich auch immer wieder. Genau, und das halt in Kombination mit Rap und einem Cello und Post-Hardcore-Style so ein bisschen, gibt einen besonderen sphärischen Klang irgendwie, mal leise, mal laut. Genau. So klingen wir.
Und wenn man sich jetzt das Album anhört, ich habe es schon sehr, sehr oft gehört, dann merkt man, das ist definitiv nicht, ihr steht nicht am Anfang, sagen wir es mal so. Also man hört, dass ihr schon was gemacht habt und man könnte auch raushören, dass ihr euch ganz offensichtlich sehr vertraut seid. Seit wann gibt es denn die Band und spielt ihr die ganze Zeit in der selben Konstellation?
Also wir haben angefangen als nur mit mir, unserem Schlagzeuger, dem Josh und dem Cellisten, dem Luca. Und wir kamen aus derselben Gegend und waren Kumpels und haben angefangen Musik zu machen. Und damals hatten wir noch einen anderen Gitarristen, einen Akustikgitarristen und wollten das eher auf so einer Akustikschiene irgendwie fahren. Und bis wir dann irgendwann gedacht haben, dass wir einen Bassisten brauchen. Und dann haben wir aus einer alten Band, aus der Band, in der Josh und Luca vorher waren, uns quasi den Gitarristen weggeschnappt. Die Band hat sich dann auch aufgelöst irgendwie und den haben wir uns dann ein bisschen geklaut. Das war der Malte. Und der Malte ist dann aber schnell vom Bassisten zum Gitarristen ja, ich will nicht aufgestiegen sagen, aber
doch.
Zum Gitarristen geworden. Und der andere, der hatte dann auch keine Lust mehr und hatte auch privat dann irgendwie viel zu tun. Und so waren wir wieder zu viert und haben uns dann auch aus dieser selben alten Band den Max geschnappt. Und den haben wir als Bassisten genommen. Und so sind wir quasi seit 2015 sind wir jetzt in dieser Konstellation zusammen.
Hattet ihr von Anfang an eine klare Vorstellung, welche Art von Musik ihr machen wollt?
Also überhaupt nicht. Wir haben am Anfang, wir wussten, dass es Rap sein wird. Ich weiß noch, dass wir bei unserem allerersten Auftritt, da waren wir damals noch zu viert, habe ich Josh gefragt, was machen wir denn jetzt für Musik? Machen wir jetzt immer Rap-Musik? Mhm. Und er hat gemeint, kannst du denn singen? Und ich so, nee. Und er so, ja, dann bleibt uns ja nichts anderes übrig. Und seitdem war quasi fest, okay, wir machen jetzt irgendwie Musik mit richtigen Instrumenten und dazu eben Rap. So, und in welche Richtung sich das dann entwickelt, dass sich das dann in so eine düstere Post-Hardcore-Richtung entwickelt, das war uns damals noch nicht klar. Damals war eher noch so Happy Akustik mit Trommel und Akustikgitarre, sowas eher.
Und wenn man dich fragt, dann würdest du auch immer sagen, du bist Rapper und kein Sänger.
Ja, ja, ja. Also ich sag tatsächlich oft auch, ich bin der Rapper beziehungsweise der Sänger von Sperling, was irgendwie Quatsch ist. Aber ich gehe irgendwie, weiß ich nicht, gehe irgendwie davon aus, dass Rapper ist immer noch sehr, sehr vorbelasteter Begriff, finde ich so ein bisschen. Weißt du, weil wenn fremde Leute, wenn du fremden Leuten was erzählst und die fragen, ey, was machst du so? Und du sagst, ja, du bist Rapper, dann ist das irgendwie so, ah ja, okay. Mhm. Weißt du, ich meine, es hat irgendwie schon was komisch Behaftetes irgendwie als, ja. Und deswegen sage ich eigentlich gerne Sänger, wenn ich den Leuten was erzähle, weil die dann, glaube ich, interessierter daran sind, was ich singe.
Ich finde, wenn man die ersten beiden Veröffentlichungen sich anhört, dann warst du da auch noch eher, was man unter Rapper verstehen würde. Also es war sehr viel härter, finde ich. Mhm. Und also textlich und auch vom Flow her, keine Ahnung, ob man das so sagen kann, aber du hast sehr viel schneller gerappt und sehr viel abgehackter, also weniger akzentuierter als jetzt. Deswegen geht es schon jetzt eher in der Richtung Sänger, würde ich schon sagen. Aber ich weiß genau, was du meinst. Man hat mit Rap so eine bestimmte Assoziation, die ja eigentlich nicht erst seit Casper eigentlich gar nicht mehr stimmt. Weil es gibt ja ganz viele Rapper, die ganz andere Sachen machen, auch ganz andere Themen besetzen und so. Aber das allgemeine Bild ist natürlich noch der Rapper mit der dicken Goldkette, mit dem fetten Auto.
Ja, genau.
Und am besten noch frauenverachtenden Botschaften im Gepäck und ja, mit einem Gewehr und so.
Oder ja, ja, und das, ja, genau. Und es ist halt auch so dieses Rapper macht irgendwie jeder. So jeder, der, weißt du, so jeder, der irgendwie Rap hört, der will auch irgendwie Rapper werden. Und es sprießen gerade aus allen möglichen Löchern der Erde, sprießen irgendwelche Rapper aus dem Boden heraus. Und deswegen finde ich es immer so ein bisschen schwierig, wenn man das sagt irgendwie.
Den Riesensprung, den ich jetzt attestiert habe, da bist du jetzt gar nicht drauf eingegangen. Mich würde mal interessieren, ob ihr wirklich, weil ich finde, man hört eine deutliche Veränderung jetzt beim dritten, also man kann ja eigentlich sagen, Zweifel ist euer erstes Album und vorher habt ihr EPs gemacht oder wie würdest du das einordnen? Ja, ne?
Ja, genau.
Ja. Genau. Und jetzt bei Zweifel, beim ersten Album, finde ich, hört man schon, dass das Ganze etwas runder zu sein scheint. Habt ihr euch da irgendwie mal wirklich mit euren Stärken auseinandergesetzt und überlegt, gut, wie können wir das jetzt schöner, griffiger machen, dass es einfach was Rundes ist?
Ja, voll. Also wir waren, sind sowieso zwischen der letzten EP und dem jetzigen Album ist sowieso sehr viel Zeit vergangen. Und in der Zeit ist wahnsinnig viel passiert. Also gerade an unserem Sound ist viel passiert. Und wir haben uns tagelang haben wir uns zusammengesetzt. Wir haben uns teilweise über Nacht im Proberaum eingeschlossen quasi und haben an unserem Sound gefeilt und haben jedes Lied auseinandergenommen und Lieder neu geschrieben. Und Lieder, die bis dahin schon fertig waren, haben wir dann wieder gestrichen und so. Und wir haben zu dem Zeitpunkt noch nicht gecheckt, glaube ich, wie essentiell wichtig es ist für eine Band, sich zusammenzusetzen und über den Sound, den sie machen wollen, zu sprechen und für sich selbst zu definieren, okay, wo wollen wir eigentlich hin, was wollen wir mit unserer Musik sagen, machen. Das hat auf jeden Fall eine Zeit lang gedauert und viel Arbeit verlangt auch, in der wir uns zusammengesetzt haben und fast daran zerbrochen sind, weil wir dachten, okay, dieses Lied, was wir jetzt schon so lange haben, das funktioniert nicht oder das funktioniert auf die Weise nicht, wie wir es eigentlich vorhaben. Und genau, das verlangt einem schon viel ab, aber man hört dann im Endeffekt auch einen großen Unterschied auf jeden Fall.
Fiel es euch schwer, das Cello so richtig in den Bandsound zu integrieren, weil wir haben jetzt eben vor der Aufnahme kurz darüber gesprochen, dass eigentlich erschreckend wenige Bands sich trauen, ein nicht übliches Rockinstrument so richtig fest mit reinzunehmen. Das ist dann immer nur so eine Beilage. Da gibt es dann mal einen Song und da haben wir mal irgendwie eine Geigerin mit reingenommen oder so. Aber bei euch ist das Cello wirklich fester Bestandteil. Ist es für euch ein ganz normaler Prozess gewesen oder musstet ihr euch auch irgendwie dran gewöhnen, dass da jetzt so ein Cellist kommt, der irgendwie was zu sagen hat?
Er hat ja nichts zu sagen. Grüße. Grüße. Es ist schon so, dass es natürlich ungewöhnlich ist und man erstmal damit klarkommen muss. Es ist, glaube ich, einfacher gewesen, weil wir ja von Anfang an damit unterwegs waren. Es war nicht so, dass wir eine feste Band hatten und dann ist irgendwie das Cello dazugekommen und musste irgendwie noch drin verbaut werden, sondern es war ja von Anfang an fester Bestandteil. Allerdings steht man dann halt da mit einer Gitarre, einem Schlagzeug und einem Cello und weiß auch nicht so richtig, wie das Ganze dann klingen soll. Und ich glaube, deswegen klingt unsere früheren Veröffentlichungen noch so anders. Und ich glaube einfach, dass man das lernt, also also dass wir über die Zeit, über die Lieder, die wir geschrieben haben, gelernt haben, das Cello einzusetzen. Vorher war es eher so wie so eine Art Joker, okay, das Lied ist fertig und der Luca, der Cello, das Cello fiedelt dann noch ein bisschen was drüber, damit es nochmal schöner klingt. So, aber das wirklich als so richtiges Instrument einzusetzen, das braucht halt eine gewisse Zeit.
Wenn man die alten Songs vergleicht, dann merkt man eigentlich genau, wie du es eben beschrieben hast, dass so, es war noch so ein Add-on, ach, da haben wir noch einen.
Genau.
Und jetzt,
ja, genau, sowas auch, ja.
Auf dem neuen Album merkt man total, nee, er kann so ganze Passagen tragen und das auch wirklich so dicker und emotionaler machen. Das ist wirklich schön. Wann habt ihr denn die Songs für Zweifel geschrieben?
Boah, die haben wir, also das erste, ich erinnere mich, dass das Lied Laut, was ja jetzt als letzte Single-Auskopplung kam, ist, glaube ich, von 2017, 18, so um den Dreh. Ich glaube, das ist so das erste Lied von dem Album entstanden. Also es war, wir haben es schon sehr lange, wir haben auch sehr lange drauf, waren lange heiß drauf, dieses Album jetzt endlich mal rauszubringen, weil wir die Lieder schon so lange haben und ja.
Wie fühlt sich das jetzt für dich an? Weil die sind dir ja schon ganz vertraut und auf einmal kommen Leute von außen und sagen irgendwas zu einer Stimmung, die ihr vor 3 Jahren eingefangen habt.
Ja, das stimmt. Ich finde, man steht noch, man kann noch dahinter stehen. Also es ist auf jeden Fall immer noch das, es ist immer noch aktuell, was in den Liedern da gesagt wird. Aber es ist halt hauptsächlich so, dass man schwereren Blick auf diese Lieder hat irgendwie, weil man die halt schon 100 Mal gehört hat. Und wenn man sich dann überlegt, okay, welchen Song bringen wir denn jetzt zuerst als Single raus, dann überlegt man sich eher die man jetzt einfach neu geschrieben hat, weil man halt noch Bock hat, die zu hören.
Mhm.
Und die alten, die man aber schon 100 Mal gehört hat, die sind eigentlich genauso gut oder vielleicht sogar noch besser für das jeweilige geeignet. Aber da hat man nicht mehr so den Blick drauf, weil man halt einfach das Lied schon viel zu oft gehört hat und Millionen Mal im Studio gespielt hat und sich da irgendwie nicht so ganz mehr von lösen kann irgendwie.
Holt dich dann da auch manchmal so eine Emotion ein? Also kann ja positiv und negativ sein, weil das ja irgendwie auch so eine Dokumentation von einem gewissen Moment ist.
Ja, voll. Ja, ja. Auf jeden Fall. Also gerade bei halt persönlichen Liedern, die halt wirklich von einer besonderen Sache handeln, wie Mond oder so, das ja, was ja einfach sehr emotional persönlich ist und sowas holt einen dann immer mal wieder auch zurück dahin, ja.
Ich kann mich erinnern, dass ihr vor einigen, müssen schon Monate sein, habt ihr irgendwie auf Instagram veröffentlicht, dass ihr ein Band-Handy habt. Hm. Habt ihr das noch?
Das haben wir noch, ja.
Was schreiben die Leute da so hin? Wenn ich es richtig verstanden habe, können die euch ja über dieses Band-Handy kontaktieren und euch da hinschreiben, schicken, was auch immer sie wollen.
Genau. Genau, ja, man muss nur seinen Namen schreiben und seine Postleitzahl und genau, dann ist man da drin. Und die Idee dahinter war so ein bisschen halt Nähe zu den Leuten irgendwie hinzukriegen, weil das einfach eine wunderschöne Methode ist. Und für die Leute, die Lust haben mitzumachen, die kriegen dann auch so ein paar Infos und ein paar Bilder und ein paar Insider-Sachen und so halt. Alles, was wir nicht so auf Social Media teilen, dafür ist halt dieses Band-Handy da. Genau, und so kriegt jeder nochmal eine persönliche Nachricht, wenn wir vor einem Release stehen oder so. Das ist halt auch das Schöne, das ist auch das, was die Leute uns dann so schreiben. An Release-Tagen zum Beispiel schreiben die dann Happy Release Day und schreiben dann, wie sie das Lied gefunden haben und schicken uns, einer hat uns nach Mondveröffentlichung ein Bild von seiner Gänsehaut geschickt und so. Oh. Also es ist halt so ein bisschen intimer alles und man hat nicht nur eine gewisse Anzahl an Likes oder an Followern, sondern es ist halt irgendwie, man kriegt eine Nachricht von jemandem, der das Lied gerade gehört hat und uns sagt, was er davon gehalten hat. So.
Ich finde, dass die einzelnen Songs auf jeden Fall schon Gänsehaut erzeugend sind, aber ich kann vielleicht auch um allen, die das Album jetzt dann noch nicht haben, mal ein bisschen noch den letzten Anstoß zu geben, sich jetzt komplett anzuhören oder zuzulegen. Ich finde, wenn man das Album komplett hört, dann hört man dann auch wirklich, dass es einen richtigen Verlauf hat und dann kann man sich auch so wirklich, ja, mit euch verbinden. Das ist irgendwie immer, finde ich, ganz komisch, dass einzelne Songs zwar schön sind, aber trotzdem ist es nochmal was anderes, wenn das Album da ist. Denkt ihr da viel drüber nach, über so Sachen wie, wann kommt welcher Song, was passt gut, welche Songfolge, was soll das Ende sein und so? Macht man sich über sowas Gedanken, wenn man doch sowieso schon so viel Wert auf das Wort legt?
Ja, wir haben uns schon Gedanken gemacht. Wir haben eben kurz über die Singles gesprochen. Das war auch sowas, in welcher Reihenfolge bringen wir das jetzt raus? Wie macht es Sinn? Und so war das auf dem Album genauso. Welcher Song kommt zuerst, welcher als letztes? Und da haben wir uns auch ein bisschen gestritten, also nicht gestritten, sondern wir waren halt unterschiedlicher Meinung, bis man sich dann da einig ist. Also sowas ist uns schon wichtig und ich kann nicht mal genau sagen, warum. Ich glaube, weil wir einfach so eine romantische Vorstellung haben von jemandem, der sich daheim hinsetzt und das Album Album anmacht, am besten noch die Schallplatte auflegt und anhört und das dann von vorne bis hinten durchhört. Ich glaube, dass die wenigsten Leute ja Musik tatsächlich noch so hören. Mhm. Aber für denjenigen, der es macht, haben wir uns dann überlegt, okay, so macht es am meisten Sinn und so hat man die schönste Fahrt durch dieses Album irgendwie von Song zu Song. Genau, also wichtig ist uns das auf jeden Fall immer noch.
Ist das deine Art, wie du Musik, ich sag jetzt mal, konsumierst, zuhörst, dass du wirklich auch dich hinsetzt, dir Zeit nimmst für ein Album oder kannst du das im Alltag eigentlich auch gar nicht realisieren, weil du...
Ja, also es ist kein Zeitproblem. Also ich hätte auf jeden Fall die Zeit dafür. Es ist tatsächlich so, dass ich gar kein großer Musikhörer bin. Also ich bin niemand, der sich daheim hinsetzt und viel Musik hört. Ich höre Musik eigentlich meistens nur, wenn ich auf dem Weg irgendwo hin bin. Und sonst habe ich, weiß ich nicht, vielleicht liegt es daran, dass ich selbst Musik mache. Ich weiß es nicht genau, aber ich höre mir Lieder immer nur ganz gezielt an. Also wenn ich was empfohlen bekommen habe oder so, dann kann ich mich daheim hinsetzen und mir was anhören. Aber ich setze es normalerweise nicht so, dass ich mir irgendwie meine Playlist oder ein Album anmache und mich nur daheim auf die Couch setze und dann Musik höre.
Wenn ich dich jetzt zum Beispiel nach einem lyrischen Vorbild in der Musik fragen würde, dann wüsstest du jetzt gar niemanden. Es kommt größtenteils aus dir oder wo hast du dann deine Inspiration dafür, mit Worten umzugehen?
Das schon. Also ich habe meine, also die Worte habe ich, glaube ich, tatsächlich viel von Hörbüchern und Büchern, weil ich als Jugendlicher ganz viel Hörbücher gehört habe und auch immer noch ganz viel Hörbücher höre. Da so ein gewisses Gefühl für Sprache und welche Worte schön klingen und welche nicht so. Aber es gibt natürlich auch musikalische Vorbilder. Also es ist ja nicht so, dass ich noch nie Musik gehört habe. Ich habe früher auch mehr Musik gehört. Da war das auch irgendwie bin ich da noch anders mit umgegangen irgendwie. Heute fühle ich mich tatsächlich oft auch so ein bisschen erschlagen von dem ganzen Angebot irgendwie und weiß überhaupt nicht, wo ich anfangen soll zu hören. Deswegen ist es oft so, dass ich habe jetzt so eine Playlist von so 600-700 Liedern. Das sind die Lieder, die sich mein Leben lang angehäuft haben sozusagen. Und die wird immer wieder durchgehört. Und hin und wieder kommt mal so ein Song dazu, den ich dann neu entdecke und geil finde. Und der kommt dann mit rein. So, aber im Großen und Ganzen, ich darf auch bei meinen Kumpels nie Musik anmachen, weil ich immer nur dasselbe mache. Ich mache immer nur das, was wir 2006 schon gehört haben. So, weißt du? Das darf ich dann nicht mehr anmachen. Von daher, ich würde sagen, viel von Hörbüchern, aber halt auch natürlich durch die Musik. Also Fabian Römer ist auf jeden Fall jemand, der bei dem ich viel... Ja, ein bisschen abgeguckt habe auch. Casper gehört da bestimmt auch zu, obwohl das nie so beabsichtigt war bei dem. Also es ist, glaube ich, so ein Mischmasch von verschiedenen Musikern und Rappern, die ich so zusammengehört habe.
Jetzt habe ich gesehen, dass du total schön zeichnen kannst. Ich bin mir ziemlich sicher, also ich kann mir vorstellen, dass es sich zu Hörbüchern auch gut zeichnen lässt. Oder sind das Dinge, die du trennst? Mhm.
Nee, das passt super zusammen. Also mit Hörbüchern passt alles super zusammen. Ich finde, man kann im Auto fahren und das Hörbuch ist cool. Man kann im Zug sitzen und die sich draußen die Welt angucken und währenddessen das Hörbuch hören. Man kann aufräumen, man kann putzen, man kann zeichnen, man kann bügeln. Bei einem Hörbuch kann man alles machen.
Gibt es da für dich nochmal einen Unterschied zwischen Hörbuch und Hörspiele? Weil Hörbuch ist ja wirklich, jemand liest dir etwas vor.
Ja. Ja, also Hörspiele sind tatsächlich nicht so mein Ding. Das liegt aber auch daran, dass oft die Produktionen so sind, dass die Schauspieler halt nicht so hochkarätig sind, gerade in so deutschen Hörspielen. Also so große Sachen wie Herr der Ringe zum Beispiel, das ist ein sehr geiles Hörspiel geworden. Sowas kann ich mir dann auch anhören, aber generell eigentlich lieber Hörbücher.
Herr der Ringe, lass uns doch, da hast du mir ein schönes Stichwort gegeben, weil ich finde nämlich, also Herr der Ringe ist es gibt ja einen ganz einfachen Grund, warum Herr der Ringe so beliebt ist, weil es einfach das Leben mit allen Schattenseiten widerspiegelt und es einfach Wahnsinn ist, was er da geschaffen hat. Also jedes Volk, das da beschrieben wird, steht aus meiner Sicht für einen Lebensabschnitt. Die Hobbits symbolisieren für mich zum Beispiel die unbeschwerte Kindheit. Deswegen sind die auch so ein bisschen naiv. Und in eurem Song Baumhaus habt ihr das, finde ich, auch sehr schön aufgegriffen. Es hat mich sofort an Herr der Ringe erinnert. Ihr beschreibt da ja quasi textlich, dass man sich ein Baumhaus baut und darauf achten muss, dass es gegen alle möglichen Wetterkapriolen irgendwie, dass es dem allen standhält, dass man davon ausgehen muss, dass man ein Fenster rausbricht, dass man was Neues nachlegen muss und so weiter. Erstmal bin ich damit richtig, dass es von sowas inspiriert ist. Und dann, wo würdest du dich denn gerade sehen, an welchem Punkt in deinem Baumhausbau?
Du liegst damit auf jeden Fall richtig mit deiner Einschätzung, was der Song angeht. Ich habe da nie so die Verbindung zu Herr der Ringe gesehen tatsächlich, aber ja, hast du schön gesagt. Es ist tatsächlich es ist keine wirkliche Geschichte. Ich habe es mir immer so vorgestellt wie ein Vater oder jemand, der jemandem, der das alles noch vor sich hat, der sein Leben noch ganz vor sich hat, dass er ihm erzählt, wie so ein Leben funktioniert, wie so das Grundgerüst des Lebens funktioniert und das halt als Baumhaus dann vergleicht und damit sich das Kind das besser vorstellen kann. Von daher ist die Beschreibung absolut richtig. Es ist eine Beschreibung von jemandem, der sich quasi selbst ein Haus baut und dieses Haus steht halt für verschiedene Lebensphasen. Und wo ich mich gerade sehe, also es ist auf jeden Fall schon ein festes Grundgerüst da irgendwie, weil man halt auch schon ein bisschen was hinter sich hat, sich ein bisschen gefestigt hat, seinen Charakter ein bisschen gefestigt hat, bröckelt aber auch noch immer mal wieder und es regnet immer mal wieder ein bisschen rein. Ja, wenn draußen Winter ist, dann ist es drinnen auch ganz schön kalt, so weil die Fenster auch nicht mehr alle da sind und so. Also es ist so, dass ich mich schon ganz wohl fühle so, es kommt aber immer wieder vor, dass es ein bisschen reinschneit.
Dass ich da bei Baumhaus an Herr der Ringe gedacht habe, ist einfach wegen dieser, also Baumhaus ist ja quasi erstmal ein absolut positiv besetzter Begriff. Man denkt dann so daran, wie man als kleines Kind irgendwelchen teilweise Müll zusammengesammelt hat, um sich da irgendwie so eine Hütte zu bauen. Und ja, da machen wir es uns schön und so ein Nest. Und quasi, du bist dann quasi im Auenland, aber du weißt halt, irgendwann wird es zwangsläufig in Mordor enden. Und so ähnlich ist es ja auch bei dem Baumhaus. Das ist ja schon ein sehr dramatischer, ein sehr trauriger Song. Und euer Album ist sowieso jetzt ich will jetzt nicht sagen, schwer zu hören, aber diese, ja, bisschen melancholische Grundstimmung, mit denen ihr da die Leute konfrontiert, die muss man auch aushalten können. Also es ist jetzt kein Album, das einem die ganze Zeit erzählt, wie toll die Welt ist und schön, dass du dabei bist und geht auf jeden Fall so weiter, sondern nee, es ist schon, nicht. Also es inkludiert schon immer, um die nächste Ecke könnte oder wird wahrscheinlich irgendwas lauern. Also offensichtlich ist es ja so, du schreibst ja alle Texte, das heißt, alles, was da gesprochen, gesungen, was auch immer wird, ist aus deiner Sicht. Mhm. Das heißt ja dann, dass du wahrscheinlich die Dunkelheit als Gegenpol gut akzeptieren kannst. Also du kannst wahrscheinlich auch gut traurig sein, oder?
Ich kann gut traurig sein. Ich glaube auch, ja. Ja, das sind, wie du sagst, ist halt einfach meine Sicht auf Dinge so und alles, was mir, ich bin auch, glaube ich, eher ein Pessimist als ein Realist, glaube ich, generell. Und alles, was mir passiert, ziehe ich erstmal auf so eine bisschen schwermütige Ebene. Das stimmt schon und schreibt das halt dementsprechend auf. Ich muss halt sagen, dass ich generell traurige Lieder immer tendenziell immer schöner finde als fröhliche Lieder. Mhm. Und deswegen habe ich auch immer gerne irgendwie traurige Musik gemacht. Und wenn ich selbst Musik gemacht habe, habe ich immer lieber Mollakkorde als Durakkorde irgendwie benutzt einfach. Und weiß nicht, ob das mit eingeflossen ist. Es ist auf jeden Fall so, dass ich von Grund auf halt irgendwie so ein bisschen, ja, nicht trübseliger, aber halt so ein bisschen pessimistischer Mensch bin irgendwie. Und deswegen auf die Dinge halt immer so ein bisschen negativen Blick habe. Und wenn ich halt einen Song zu einem gewissen Thema schreibe, dann kannst du davon ausgehen, dass es ein trauriges Lied wird oder schwere, keine leichte Kost wird. So.
Ich bin mir ziemlich sicher, dass jeder, wenn er ganz, ganz ehrlich ist und seine 5 Lieder des Lebens irgendwie prämiert und irgendwie schaut, was sind die Songs, die mich am meisten berühren, dann sind es immer traurige Songs. Ich glaube nicht, dass irgendjemand sagt, also How Much Is The Fish von Scooter hat mein Leben verändert. Auf jeden Fall. Das glaube ich definitiv nicht.
Ja, das glaube ich auch, ja.
Aber brauchst du immer die Musik, um Texte zu schreiben oder kannst du dich auch einfach hinsetzen und einfach so irgendwas schreiben?
Ich kann mich auch hinsetzen und einfach so irgendwas schreiben, das wird nur meistens nicht fertig. Also ich schreibe dann oft, fällt mir ein Satz ein oder auch nur ein Wort ein oder eine Zeile ein oder ein Reim oder was auch immer und das schreibe ich dann auf und das bleibt dann aber irgendwie so lange stehen, weil ich irgendwie nicht drauf weiterschreiben kann. Mhm. Deswegen schreiben wir im Moment Lieder so, wenn wir im Moment Songs schreiben, eigentlich immer so, dass der Malte so ein grobes Gerüst baut, der ist unfassbar kreativ und schreibt daheim halt so viele Demos und so und schickt mir die dann rüber. Und darauf zu schreiben fällt mir immer einfacher, weil man schon in so einem, weiß nicht, man rappt den einen Satz auf diese Demo und hat schon direkt im Kopf so ein Bild, wie es weitergehen kann. Und das, finde ich, hat man ohne musikalische Demo irgendwie nicht so richtig. Dann ist halt da Stopp bei dem, was man geschrieben hat. Und dann muss man irgendwie sich das selbst so ein bisschen weiterspinnen.
Sammelst du alles, was du geschrieben hast, oder wirst du dann auch einfach gnadenlos weg, wenn du merkst, nee, da wird jetzt nichts draus?
Ich habe 100.000 Notizen irgendwie und da weiß ich auch, dass Dreiviertel davon zu nichts mehr zu gebrauchen sind. Ich müsste es eigentlich mal aufräumen. Eigentlich würde ich es gerne wegschmeißen, aber ich mache es eher aus Faulheit eigentlich nie.
Also bei mir ist es so, wenn ich irgendwas finde, das ich vor langer, langer Zeit geschrieben habe, dann scheue ich mich immer, das anzuschauen. Oder auch wenn ich was gemalt habe oder sowas, weil ich dann irgendwie denke, Damit möchte ich jetzt, glaube ich, gar nicht konfrontiert werden, weil das irgendwie so was Altes, ich weiß auch nicht, so was Altes ist oder sowas. Ich bin da, hab da immer so eine ganz seltsame Distanz. Sobald die Dinge ausgesprochen, weggelegt sind oder sowas, mag ich mich damit nicht so gerne befassen. Ist irgendwie ganz komisch. Vielleicht ist es auch, dass man dann denkt, vielleicht finde ich da irgendwas, was ich jetzt selbst dumm finde, oder vielleicht habe ich einen Fehler gemacht oder sowas. Also mir fällt es total schwer, mich mit Sachen zu beschäftigen, die irgendwie schon so ein paar Jahre alt sind.
Ja, das heißt, ja, das verstehe ich.
Kannst du dich denn noch an deinen ersten Text erinnern?
An meinen ersten Text kann ich mich nicht mehr erinnern. Der war auch auf Englisch. Also ich habe angefangen, Rap zu hören, habe ich eigentlich durch Eminem, durch das erste Eminem-Album. Mhm. Und dann auch erstmal auf Englisch geschrieben und wollte natürlich dann der zweite Eminem werden. Deswegen kann ich mich wirklich nicht mehr dran erinnern. Ich habe mal eine ganze CD mit einem Kumpel in seinem Keller quasi nur am MacBook mit GarageBand aufgenommen. Und das war komplett in Englisch und die deutschen Texte kamen viel später und da kann ich dir auch nicht mehr sagen, welche ich da geschrieben habe.
In dem Song Stille, da geht es ja quasi, ja, wie kann man das zusammenfassen? Eigentlich geht es in dem Song Stille darum, ob man was sagen soll oder nicht. Also ich finde, dass du das auch öfter in unterschiedlichen Songs irgendwie so im Subtext versteckt hast. Wann ist das Wort irgendwie was wert und wann nicht? Ist es so, dass du dadurch, dass du dich sehr viel mit Worten auseinandersetzt, bist du jemand, der eher viel Worte verliert oder eher weniger? Also beteiligst du dich an so öffentlichen Diskussionen zu irgendwelchen gesellschaftlichen Themen oder bist du dann eher jemand, der denkt, oh, es hat eigentlich gar keinen Sinn?
Eher Zweiteres, auf jeden Fall. Also ich kann, wenn ich gefragt werde, dann kann ich auch zu allem was sagen, glaube ich. Aber in so einer allgemeinen Diskussion bin ich eigentlich immer der, der sich ein bisschen raushält. Gerade wenn es um Politik geht oder um die Welt geht, um die Gesellschaft geht, um was auch immer, dann sind es oft Themen, da, wenn man anfängt darüber zu diskutieren, dann hängt man sich immer wieder an den gleichen Stellen auf und kommt irgendwie immer zum gleichen Ergebnis und im Endeffekt kann man dann doch irgendwie nichts machen. Deswegen bin ich jemand da, der dazu halt nicht viel sagen muss.
Weil ich finde, der Song Stille, der bezieht jetzt auch nicht wirklich, also der drängt die HörerInnen jetzt nicht dazu, den Mund aufzumachen oder ruhig zu sein, sondern im Prinzip akzeptiert er beides, dass man was dazu sagen kann, aber sich ja auch darüber bewusst sein muss, dass es vielleicht auch nichts bringt, ne?
Ja, es soll ja auch jeder was sagen. Also ganz im Gegenteil, wir sind ja auch Leute, die sagen, ey, mach den Mund auf, so auf jeden Fall. Man soll immer seine Meinung sagen. Und wenn man zu einem Thema was Wirkliches zu sagen hat oder was sagen will, dann sollen wir das auch jederzeit machen. Aber es ist halt, wie du sagst, oft ist es halt so, dass man an einen Punkt kommt, wo man halt dann alles, was man gesagt hat, dann irgendwie doch egal war, so, weil man halt dann trotzdem nichts ändern kann. Und zweitens sind es halt auch oft Leute, die was zu Themen sagen, zu denen sie nichts sagen können. Oder nichts sagen sollten, einfach weil...
Weil sie gar nicht den nötigen Hintergrund haben oder weil vielleicht andere...
Ja, weil, ja.
Ja, darum geht es ja quasi so in dem Opener, Eintagsfliegen. Wenn man sich den Song anhört, dann könnte man erstmal meinen, ihr würdet jetzt so ein bisschen austeilen. Im Prinzip ist das ja eine etwas dramatisch instrumentierte, aber schon sehr hart formulierte Kritik an all den Bands, die einfach nur den anderen nachtröten. Und es ist ja schon eine ziemliche Ansage für eine Band, die jetzt ihr erstes Album veröffentlicht. Einfach mal sozusagen, also übrigens, was ihr macht.
Übrigens, alle waren scheiße, bevor wir kamen.
Genau. Aber,
ja, das ist richtig, ja.
Es geht ja gar nicht so darum, wie du jetzt eben gesagt hast, dass man nichts sagen soll, sondern dass man vielleicht auch mal selbst hinterfragen soll, ob man zu allem was zu sagen hat, also auch, ob man musikalisch was zu sagen hat, ne? Also so diese Bands, die vielleicht zum 500. Mal dasselbe Riff spielen wie alle anderen Bands, die können das ja auch gerne machen. Die Frage ist halt einfach nur, ob die sich dann wundern müssen, wenn das irgendwie niemand mehr hören will.
Mhm. Ja, genau. Es ist auch, ich habe auch keinen Hate für irgendwen. So, ich bin auch niemand, der sagt, dass irgendjemand unberechtigt da ist, wo er jetzt ist. Oder die Musik hat so gut bezahlt werden oder so irgendwas. Was ich halt so schade finde, ist, dass es sich immer wieder im gleichen Rahmen irgendwie bewegt. Und dass, wenn halt einmal eine Sache funktioniert hat, dass die halt immer und immer und immer wieder gemacht hat, bis sie irgendwann nicht mehr funktioniert. Und das finde ich so schade, weil sich dann die Leute irgendwie darauf ausruhen. Und das ist auch nicht nur in der Musik. Ich sehe das Gleiche auch bei Filmen oder bei Spielen oder so, dass halt immer das Gleiche, was einmal funktioniert hat, wird auch wieder funktionieren. Und das finde ich halt so schade und das soll halt eher so, es soll halt nicht dieses, so, ihr seid alle scheiße in dem, was ihr macht, sondern eher so, ey, denkt doch mal außerhalb des Tellerrands irgendwie und überlegt euch doch mal, was kann man denn noch Cooles machen, was noch nicht da gewesen ist.
Und witzig, dass du jetzt gesagt hast, Filme und dass wir es schon über Herr der Ringe hatten, weil irgendwie habe ich den Eindruck, seit es Herr der Ringe diese Filme gab, sehen alle Monster aus wie Orks.
Ja.
Und davor sahen irgendwie alle Monster aus wie Alien. Und man, also ja, wie Aliens von Giga, wo man sich irgendwie denkt, hä, wie krass ist das? Dass, also klar, auf der einen Seite, du kannst ja auch nur das machen, was du kennst. Also es ist ja total schwierig, auch irgendwie was zu machen, aber so dieses, also irgendwas neu zu erfinden, du bist ja immer von anderen inspiriert, aber so dieses ganz Offensichtliche finde ich dann auch irgendwie ermüdend. Und das führt dann vielleicht wirklich dazu, dass man dann irgendwann die Lust an diesen Sachen verliert. Wenn man dann zum 500. Mal liest, hier kommt eine Post-Hardcore-Band aus Deutschland, dann denkt man so, ja.
Ja, wobei es ja auch, im Endeffekt ist es ja auch nur dieses Angebot- und Nachfrage-Ding. Also ich meine, die Leute wollen ja, ich meine, das funktioniert ja deswegen so gut, weil die Leute es halt immer wieder kaufen. Also ich finde gerade, wenn man, ohne irgendwie ablästern zu wollen, aber gerade wenn man sich, finde ich, im Schlager oder im Popschlager oder so bewegt, dass halt immer die gleichen Sachen gemacht werden, aber es halt immer wieder neu gut ankommt, weil die Leute es halt einfach hören wollen irgendwie.
Wobei ich glaube aber, es macht auch nochmal einen Unterschied, welche Art von Musik du hörst. Im Schlager ist es, glaube ich, so, dass die Leute das ja, die machen das einfach an und dann wollen die einfach hören, heute ist ein schöner Tag und wir sehen gut aus. Und ob der dann jetzt singt, gestern war auch ein schöner Tag, sahen wir auch gut aus, ist ja egal. Ja. Aber was ich, glaube ich, schlimm finde, ist, wenn jemand wirklich, also dann so eine Tiefe, wie sie jetzt bei euch dann ist, dann versucht zu imitieren. Und da, finde ich, ist es bei Eintagsfliegen, gehst du auch so ein bisschen darauf raus, so. Ich glaube, man merkt es immer. Nach dem 5. oder 10. Song merkst du auf einmal, nee, da steckt aber gar nichts dahinter. Und es ist ja bei manchen Spielarten einfach erforderlich, dass du eine gewisse emotionale Tiefe hast. Und wenn sich dann jemand hinstellt und sagt, ich mache jetzt eine Punkband und übrigens, ich bin total gegen Social Media und das twittert er dann und schreibt es auf Instagram, dann denkt man sich irgendwie so, nee, warte mal kurz, irgendwas.
Ja, okay, ja, das stimmt. Ja.
Stimmt hier nicht so ganz. Also ich habe vielleicht aber erstmal, bevor ich dir meine Lieblingssongs sage, hast du denn einen Lieblingssong auf dem Album?
Es ist Mond, glaube ich, tatsächlich. Ich glaube, Mond gefällt mir am besten. Mond ist auch irgendwie, ist halt am emotionalsten. Ich finde, der ist nochmal besonders so, da ist, abgesehen von dem Outro Schlaflied, ist kein Schlagzeug dabei irgendwie. Nicht, ich finde es nicht deshalb am besten, aber das
Grüße ist nochmal halt.
Genau, nochmal Grüße. was wollte ich sagen? Genau, und das ist halt deswegen nochmal ein bisschen was anderes von der Dynamik ein bisschen anders. Es ist vor allem sehr ehrlich irgendwie. Es ist halt, sonst verstecke ich mich ja immer gern so ein bisschen hinter so Metaphern oder Geschichten oder so. Oder versuch den Hörer da so ein bisschen hinzuleiten, da was ich eigentlich sagen will. Ich finde, beim Mond ist es halt genau auf den Punkt und jeder weiß, was, auch wenn es sich hinter einer Metapher irgendwie ist, weiß jeder genau, was gemeint ist. Und deswegen finde ich, dass unser traurigster, aber auch unser ehrlichster Song.
Und da habt ihr so ein schönes Video dazu gemacht, ein schön animiertes Video. Habt ihr da den Künstler entscheiden lassen, was er zeigt? Oder seid ihr da schon so, dass ihr ganz genau eure Vorstellung umgesetzt wissen wollt, wenn ihr so einen Song, der dir jetzt auch wichtig ist offensichtlich, wenn ihr den dann ja auch jemandem anvertraut, dass der den visualisiert?
Ich glaube, bei Performance-Videos ist das so. Da würden wir selbst sagen, okay, wir haben die und die Vorstellung, es soll so und so aussehen, das und das Licht, der und der Hintergrund, das schon. Da wir von animierten Videos überhaupt keine Ahnung hatten und es einfach nur machen wollten, weil wir wollten ein Musikvideo dazu haben, wir wollten nicht, dass wir da drin zu sehen sind, weil das irgendwie was kaputt machen würde. Wir wollten es irgendwie ein bisschen mystisch haben und haben deswegen das Animierte uns ausgesucht und haben dem Sven Entwehen, der das Video gemacht hat, haben dem quasi einfach gesagt, ey, hier ist der Song, hör dir den an und mach irgendwas.
Und das hat er sehr schön gemacht. Es ist richtig so eine Mischung aus klar. Es hat eine ganz klare Art, sich auszudrücken irgendwie in seinen Bildern, aber auch trotzdem so ein bisschen märchenhaft. Es ist richtig schön geworden. Also mein Lieblingssong auf dem Album ist Fuchur. Mhm. Und zwar, weil da bei mir sofort so eine, also schon alleine vom Titel hat mich das sofort interessiert, weil das ist ja dieser weiße Drache, der eigentlich eher aussieht wie ein Hund aus der unendlichen Geschichte. Mhm. Und lustigerweise ist zum Beispiel die unendliche Geschichte, dachte ich immer, hätte ich als Kind total cool gefunden, das Buch. Bis mir irgendwann mal aufgefallen ist, nee, ich habe, glaube ich, immer nur die Stellen, das war so in zwei verschiedenen Schriften geschrieben, und ich glaube, ich habe immer nur die Stellen gelesen, in denen Bastian, der menschliche Protagonist, irgendwie zu Wort kam. Und diese Fantasie eigentlich voll überfordert hat damals. Also den Film, da habe ich ja dann schon geschaut und deshalb weiß ich auch, worum es geht. Aber ich glaube, in dem Buch habe ich immer nur die Stellen von ihm gelesen. Aber was ich jetzt an dem Song so schön finde, ist wirklich diese Vorstellung, die ihr da ja quasi aufmacht. Und deshalb, das finde ich auch wieder Herr der Ringe mäßig, dass es irgendwie so was Märchenhaftes, Weises, Beschützendes gibt, das irgendwie so über allem wacht. Wie bist du auf diese Idee gekommen? Weil damit kann man ja wenn man so anfängt mit Feen und Märchen und so, kann man ja auch total schnell auf die Nase fallen, dass man da irgendwie einfach dummes textet oder so. Und das hast du total gut gemacht. Wie bist du auf die Idee gekommen?
Ja, es war halt, wie du sagst, ich fand auch die Vorstellung einfach schön, dass irgendwie was über einem ist, was so ein bisschen auf einen aufpasst irgendwie. Ich finde halt, Musik ist immer irgendwas, was einem durch schwere Zeiten hilft irgendwie. Und was, vielleicht bin ich deswegen auch so ein, wie du eben sagtest, so ein Fan von traurigen Liedern, weil einfach traurige Lieder einem mehr in Erinnerung bleiben und sich mehr ins Gedächtnis einfach einbrennen, weil man das halt mit emotional viel stärkeren Situationen verbindet auch. Und deswegen fand ich das eine schöne Vorstellung, sich verzweifelt zu fühlen und ängstlich und alleine zu fühlen und sich den Song anzuhören und sich zu denken, an was auch immer man halt gerade denkt, und sich zu denken, ja, da ist irgendwas, was auf einen aufpasst und was irgendwie größer ist als man selbst und dass alles irgendwie halb so schlimm ist und dass man das Ganze nochmal von einer ganz anderen Perspektive irgendwie sehen kann.
Und du nimmst ja quasi diese Auflösung zurück. Es ist ja so, als Kind glaubt man ja erstmal, als Märchen ist ja eigentlich auch total absurd. Die Eltern erzählen einem jahrelang, ja, und dann gibt es Riesen und es gibt Hexen und es gibt Drachen und überhaupt, und irgendwann erzählen sie dir genau das Gegenteil. Und du nimmst es ja quasi so ein bisschen zurück. Du singst ja in dem Song so, das haben sie euch zwar erzählt, dass es das nicht gibt, aber das stimmt gar nicht. Also das ist dir schon ein Anliegen, da so ein Türchen offen zu lassen, was ja auch irgendwie so, ist ja auch hoffnungsvoll, dass es das vielleicht doch gibt.
Ja, und es ist halt so ein Stück irgendwie unbeschwerte Kindheit, den man sich irgendwie mitnimmt dadurch, indem man halt, ja, irgendwie so, ja, dass man sich dann irgendwie denkt, ja, da könnte noch was Größeres sein und vielleicht ist diese Welt nicht so trist und karg, wie es gerade aussieht. Irgendwie.
Machst du das, weil du dir bewusst bist, dass es ohne Träume irgendwie auch keine Realität gibt? Man braucht ja immer so einen Gegenpol, da haben wir ja quasi jetzt eben schon mal drüber gesprochen, Dunkelheit, Helligkeit, Trauer, fröhlich sein und natürlich auch Traum und Realität. Oder bist du wirklich so ein Träumer, der sich gerne auch mal so wegträumt und da einfach so vollkommen bewusst reinfallen lässt in so Fantasiesachen?
Ja, das mache ich, glaube ich, schon. Also ich bin, wie gesagt, eher ein Realist und eher ein Pessimist. Und wenn ich träume, dann sind das eher so Sachen, dass ich mir Sachen, die in der Zukunft passieren, irgendwie ausmale. Und das halt immer mit dem Wissen, dass es eben nicht so kommen wird, dass es halt jetzt sehr, sehr verschönert ist und dass es so eigentlich sehr unrealistisch ist, dass es so stattfindet. Aber ich finde, wenn man in dem Moment weiß, dass es so unrealistisch ist, kann man da auch seinen Frieden mitfinden und kann sich dem Traum oder dieser Vorstellung einfach ganz hingeben, weil man weiß, es ist egal, ob das, was ich mache, dem auch wirklich gerecht wird, weil es das wahrscheinlich sowieso nicht werden wird. Aber ja, man hat irgendwie dann diese Vorstellung im Kopf.
Finde ich auch total die schöne Vorstellung. Und in dem, also bei dem Song ist es so und bei Tanz, dass ich wirklich richtig so, dass mich das wirklich richtig berührt und auch so, ja, teilweise schon fast zu Tränen rührt, muss ich dir wirklich sagen. Und das kenne ich, deswegen ist dieser Vergleich mit Fjord aus der Sicht auf jeden Fall gerechtfertigt. Da geht es mir auch so. Allerdings war es bei Fjord so, wenn ich die live gesehen habe, dann ist es extrem abgekühlt. Also das war sehr wichtig, diese 1:1 Sache, also Fjord gegen mich in der Anlage so, ne? Dann kannst du nochmal was ganz anderes aktivieren. Wie ist das, wenn du auf der Bühne bist? Ihr habt ja schon Auftritte gehabt. Also irgendwie kapselst du dich da ab oder ist es für dich wichtig, wie die Leute reagieren? Was ist das für eine Situation, wenn man mit so solchen Texten rausgeht?
Ja, man fragt sich natürlich, wie die Leute reagieren. Es ist so, dass man halt was sehr Persönliches von sich auch preisgibt. Und das halt nicht auf einer CD, wo es irgendwie nochmal anonymer ist, sondern halt wirklich live von Angesicht zu Angesicht, so hier bin ich, das ist, was in meinem Kopf vorgeht und ich gebe dir das und ich erzähle dir, was da so los ist in mir drin. Deswegen habe ich immer so ein bisschen Angst, dass die Texte nicht ankommen, beziehungsweise dass es auch live, wenn man den Song zum ersten Mal hört, es ist natürlich auch sehr viel Text, dass da halt auch nicht alles rüber transportiert werden kann und die Stärke, die ich in den Song legen will oder das Geheimnis, was hinter dieser Geschichte steckt, die da drin steht, dass die eben nicht bei den Leuten ankommt. Genau, aber gleichzeitig will man, es soll ja auch kein Konzert sein, wo die Leute hinkommen zum andächtig werden. Diese Leute sollen ja auch Spaß haben und sollen auch Spaß an der Mucke haben. Deswegen ist es, finde ich, immer so ein bisschen schwierig. Auf der einen Seite will ich halt, dass die Leute die Texte natürlich hören und verstehen. Auf der anderen Seite will ich aber auch, dass sie einfach auch Spaß haben und mal auch bei einem Live-Auftritt auch mal nicht so viel nachdenken müssen und so. Von daher ist es immer so eine bisschen geteilte Meinung irgendwie.
Und wie ist es für dich, dass du ja nur dein Mikrofon hast? Du kannst dich ja nicht hinter irgendeinem Instrument verstecken. Du kannst dich vielleicht hinter deinen Bandkollegen ein bisschen verstecken. Aber empfindest du das als befreiend, dich wirklich nur auf den Text konzentrieren zu können, oder denkst du dir manchmal so, ich würde auch gerne mal so weiß ich nicht, hinterm Schlagzeuger stehen und einfach da so meine Sachen reinsehen.
Ich glaube beim Rappen nicht. Beim Rappen bin ich voll in meinem Film drin und das ist auch cool, da fühle ich mich auch wohl. Ich finde es zwischen den Songs immer so ein bisschen seltsam. Zwischen den Songs und wenn es auch um, wenn ich dann was sagen muss zum nächsten Lied oder was sagen will zum nächsten Lied oder so, oder dann fühle ich mich schnell so ein bisschen fehl am Platz, weil ich dann nicht so wirklich weiß, was soll ich jetzt mit mir anfangen. So, ich finde, wenn man dann halt im Hintergrund steht irgendwie, dann ist es okay. Und wenn man noch was in der Hand hat, wenn man ein Instrument in der Hand hat, da kann man daran rumstimmen oder so. Aber wenn du nichts hast und stehst da einfach so und Malte ist noch am Gitarre stimmen und es dauert halt jetzt noch 2, 3, 4 Sekunden, bis das Lied losgeht, dann steht man halt da irgendwie. Und das ist ganz, kann eine ganz unangenehme Situation sein. Und auch beim Aufbauen, wenn wir auf die Bühne gehen und aufbauen, die anderen sind da immer voll in ihrem Kram drin und bauen das X-Fax auf und bauen sich die, was weiß ich, stimmt die Gitarre noch und Josh baut das Schlagzeug und ich stehe dann halt, hab mein Mikro an, drücke auf den An-Knopf und stehe dann da halt so. Und das ist, ja.
Ja, stimmt, aber dafür,
Abbauen genauso.
Dafür hast du dann halt eine Riesenverantwortung, weil man einfach auf dich achten wird. Ganz, also du stehst ja schon im Mittelpunkt, als Sänger steht man irgendwie, glaube ich, immer im Mittelpunkt. Das ist,
das
also,
ist so, ja. Ja. So ein bisschen zumindest, ja.
Wie ist das, ich weiß gar nicht mit wem, aber vor kurzem habe ich mit irgendeiner Band darüber gesprochen. Genau. Kennst du dieses Gefühl, wenn du selbst auf einem Konzert bist und du stehst relativ weit vorne und auf einmal trifft dein Blick irgendeinen aus der Band und auf einmal hat man so ganz kurz so einen intensiven Kontakt, das auch dann so ein bisschen unangenehm ist. Kennst du dieses Gefühl?
Ich stehe bei Konzerten eigentlich nie vorne, deswegen nicht so sehr. Ich stehe eher hinten und gucke auf den Boden.
Du bist so dann so jemand, der wirklich auch die Augen zumachen kann?
Ja, also der sich in den Hintergrund stellt, der sich auf jeden Fall im Hintergrund stellt und das auf sich wirken lässt, was da passiert. Ich bin niemand, der nach vorne geht und tanzt bei einem Auftritt.
Weil du dich nicht traust oder weil das einfach dann die Musik für dich auch nicht intensiver macht?
Ja, weil das macht es für mich nicht schöner. Tanzen kann ja auch anstrengend sein und dann brauche ich das in dem Moment nicht, um meine Gefühle rauszulassen. Vor allem, ich bin eh jemand, der sich hauptsächlich auf den Text viel hört natürlich, der sich auf den Text konzentrieren will. Und da finde ich, ich bin eher halt irgendwie der Zuhörer als der Musikfühler irgendwie, weißt du?
Ich habe jetzt eben gelacht, weil du gesagt hast, Tanzen kann anstrengend sein. Ich finde nämlich, dass man manchmal sich auch als Konzertbesucher so ganz leicht unter Druck fühlt, vor allem wenn eine Band neu ist, weil man irgendwie dann ja zeigen möchte, okay, ich bin offen für euch, ich komme jetzt nach vorne, aber du kennst dann die Songs vielleicht nicht und willst ja auch jetzt der Band nicht diesen peinlichen Moment geben, dass da niemand was macht. Deswegen finde ich das, weil ich gehe jetzt mal davon aus, wenn du selbst so jemand bist, dass es für dich dann auch kein Problem ist, wenn die jetzt nicht voll abgehen, sondern das ist jetzt für dich kein Qualitätsbeweis von eurem Auftritt, dass die jetzt voll abgrölen, sondern die ist durchaus bewusst, okay, da hinten stehen aber vielleicht 10 Leute, die es gerade richtig erreicht hat.
Ja, voll. Also es ist immer schön, es gibt halt diese 2 verschiedenen Typen. Es ist immer schön, wenn auch Leute auch tanzen können dazu oder mitschreien können oder so. Das ist natürlich cool. Aber wir haben eigentlich bei unseren Auftritten, es ist oft so auch, dass es auch einfach still ist und dass die Leute einfach einen angucken und zuhören wirklich. Und das ist dann für mich auf einem Level.
Und da sind wir ja lustigerweise wieder bei Stille. Es haben schon total viele Bands gemacht, aber mir fällt jetzt spontan ein Auftritt von den Nerven ein. Und zwar ist das dieser Song Der letzte Tanzende. Ich weiß nicht, kennst du den? Von Die Nerven. Da gibt es so eine Stelle, wo er singt, warum soll ich schwimmen, wenn ich auch treiben kann? Und Max sang dann auf dem Konzert, wieso soll ich singen, wenn ich auch schweigen kann? Und dann hat er wirklich den Finger auf den Mund gelegt und ich glaube, eine Minute Stille provoziert. Und das fiel den Leuten so schwer. Krass. Da war immer einer dabei, der einfach so rausschreien musste irgendwas, weil er so eine Energie hatte oder weil er es einfach nicht aushalten konnte. Und das fand ich total interessant, weil man fühlte sich komplett nackt auf einmal in diesem Setting. So, ja. Alle waren still und du standst da so und dachtest dir, ja, aber warum jetzt eigentlich?
Das ist irgendwie
unangenehm. Aber dieses Gefühl, als es dann weiterging, der Song explodiert dann quasi nochmal, das war dann umso besser. Also finde ich total interessant, auch wenn Bands auch, was die Performance angeht, einfach sich mal überlegen, dass wir mal was ganz anderes machen, dass vielleicht eine Tänzerin kommt oder so irgendwas.
Ja, ja.
Was jetzt auch schon nicht mehr toll ist. Apropos Tänzerin, das war jetzt eine unbewusste Überleitung. In dem Song Tanz, der mir auch total gut gefällt, hast du noch so eine Zeile, die heißt, sinngemäß, solange jemand schaut, soll man tanzen. Und das kann man ja quasi aufs Leben beziehen, aber auch aufs Showbusiness. Bist du dir darüber bewusst oder setzt du dich so ein bisschen mit den Tücken auseinander, was passieren kann, wenn du im Musikbusiness dich bewegst in dieser Spielart und mit so einer Offenheit?
Ja, klar denkt man darüber nach, auch wie man damit umgehen würde. Und ich weiß ehrlich gesagt noch nicht, wie ich damit umgehen würde. Also dieser Song hat sich jetzt hauptsächlich auf so ein Alltagsleben beschränkt. Also da geht es jetzt nicht immer mehr um dieses Druckgefühl, was man als tatsächliche Berühmtheit hat oder was auch immer, weil ich mich da halt noch nicht reinversetzen kann. Es geht eher so um diesen alltäglichen Druck, dass man halt irgendwie tagtäglich dazu gezwungen wird, irgendwie Leistung zu erbringen und anderen Forderungen eher gerecht werden muss oder will als seinen eigenen. Genau, und deswegen steht das halt irgendwie so für diesen Druck irgendwie. Solange die Scheinwerfer halt brennen, musst du dich halt bewegen, musst du tanzen und solange dir jemand zusieht, musst du halt auch abliefern. So.
Wie ist so der Zusammenhalt bei euch in der Band? Seid ihr auch Freunde oder würdest du sagen, ihr seid gut miteinander, aber in erster Linie Bandkollegen?
Nee, nur entfernte Kollegen.
Nee, nochmal.
Nee. Oh, die Armen, ey. Ja.
Das war's dann.
Nee, gar nicht. Das ist absolute Freundschaft, wenn nicht familiäre Freundschaft schon, weil wir uns halt auch schon so ewig kennen irgendwie und wir streiten uns auch eigentlich nie. Also es ist, auch wenn wir alle sehr dickköpfige Kids sein können, kommt es trotzdem nie wirklich zu Streitigkeiten. Es entlädt sich mal so ein bisschen und dann ist auch wieder gut. Und ich weiß nicht, woher das kommt. Irgendwie können wir auch irgendwie ständig zusammen rumhängen und gehen uns bisher noch nicht auf die Nerven. Was ich auch selten habe mit Leuten, dass die mir nicht auf die Nerven gehen irgendwann.
Du kannst jetzt die Band-Ehre ein bisschen hochhalten, indem du jetzt gute Punkte machst beim Zoom-Quiz, dass du ja stellvertretend für Sperling jetzt antreten wirst. Nachdem du ja jetzt so ein paar Spitzen ausgeteilt hast, kannst du das jetzt nochmal wieder gut machen. Mhm. Bist du bereit für das furchtbare Intro und dann für die erstmal die leichte Version?
Ja, okay.
Aha. Alles klar, dann fahre ich mal ab.
Hi, hier ist Vincent. Ich bin Teil der Summ-Weltmeisterschaft und soll euch hier was vorsummen und fange mit was Einfacherem an. Ich hoffe, ihr könnt meine grazile Stimme etwas entlocken.
Oh fuck, ich habe keine Ahnung. Ich habe wirklich überhaupt keine Ahnung. Nee.
Man muss dazu sagen, dass wir es nochmal verfeinert haben. Und als er mir nämlich sagte, was es ist, ich sag's dir jetzt auch, es ist die Titelmelodie von SpongeBob.
Ah, na, da, okay.
Genau, aber anscheinend fiel's dir jetzt ein bisschen einfacher, weil ich habe ihm dann gesagt, nee, das summt man doch ganz anders und habe dann gemerkt, das ist wirklich wahnsinnig schwer zu summen.
Es ist auch voll schwer zu summen, aber ich glaube dieses da.
Ja, das hat er nämlich weggelassen beim ersten Mal. Schön, dass du das sagst, das hat er weggelassen beim ersten Mal und dann haben wir das nämlich nochmal, weil wir irgendwie dachten, ich glaube, dann kommt nie jemand drauf. Aber gut, du bist auch so nicht drauf gekommen.
Nächste Band-Ehre wieder gut gemacht.
Ja, das heißt, dann schauen wir doch mal, ob du vielleicht jetzt nochmal mit dem Schweren nachziehen kannst.
Gott, ja, bestimmt.
So, ihr merkt, ich bin Gitarrist. Jetzt kommt das Schwere. Obacht.
Ja, keine Ahnung. Was war's?
Ja, jetzt weiß ich gerade selbst den Song nicht mehr. Es war Amon Amarth auf jeden Fall, eine Viking-Metal-Band. Und jetzt bin ich gerade selbst irritiert, weil ich nicht mehr weiß, welchen Song. Das müsste ich jetzt aber gerade nochmal. Also Guardians of Asgard war es nicht. Sag dir das was, Amon Amarth? Mhm. Nee, okay, dann sei dir das verziehen und ich würde dann nochmal nachreichen, welcher Song das war. Also das war so ein typischer Song, wenn man ihn kennt, dann weiß man, ja klar, hat er eigentlich gut gemacht. Okay, das heißt, null Punkte geholt, aber hey.
Okay, cool. Gibt's da was zu gewinnen?
Nee, deswegen wollte ich gerade sagen, da gibt's nichts zu gewinnen, außer Ehre.
Da gibt's auch nichts zu verlieren.
Genau, ja, okay. Und da gibt's auch nichts zu verlieren. Also vielen Dank für das nette Gespräch. Das war jetzt eine sehr interessante, aufschlussreiche Folge, wo man wirklich ein schönes Bild davon bekommt, wer denn hinter Sperling steckt. Was würdest du dir denn wünschen, was im besten Fall mit der Band Sperling in 2021 passiert?
Am liebsten wäre mir, dass wir das Album raushauen, dass es den Leuten gefällt und dass wir live wieder spielen dürfen, dass wir eine Tour wieder spielen können dazu, dass wir Auftritte haben können wieder. Ja, dass man endlich wieder diese Musik zusammen feiern kann irgendwie. Jetzt hört halt irgendwie jeder gerade daheim für sich mit Spotify und so. Und das ist halt auch alles und da kriegt man nicht so wirklich was von mit. Ich fände es cool, wenn man endlich wieder zusammen irgendwie Musik machen kann.
Ja, weil ansonsten bringt es irgendwie auch nichts, ne?
Nee, genau.
Sehr schön. Wie gesagt, vielen Dank, dass du dabei warst.
Ich danke. War sehr schön.